1.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puzzle. Ich bin ganz besonders happy, dass wir diese Folge endlich aufzeichnen, denn Hanna, du bist wieder zurück bei mir in Deutschland.
Ja, ich bin wieder zurück und ich freue mich auch total, wieder da zu sein, auch wenn das letzte halbe Jahr für mich ja sehr, sehr abenteuerlich und aufregend war, aber es ist auch gut, wieder da zu sein. Ja, vielleicht einmal noch kurz für die, die das nicht gehört haben oder nicht mitbekommen haben. Ich war jetzt ein halbes Jahr lang, bisschen über einem halben Jahr lang sogar, unterwegs bei dem Projekt Klassenzimmer unter Segeln. Hab dort an Bord Englisch unterrichtet und 34 Jugendliche begleitet. Einmal über den Atlantik und zurück. So viel schon mal in der Kurzzusammenfassung. Ich glaube, das machen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Und ja, freue mich sehr, wieder da zu sein. Aber irgendwie ist nicht nur bei mir in dem halben Jahr viel passiert, sondern auch bei dir, Hanna, oder?
Ja, ich habe es jetzt auch endlich mal geschafft und das Referendariat abgeschlossen. Und ich bin seit Februar an meiner ersten Planstelle hier bei uns in der Gegend, an einem Gymnasium in Oberbayern. Und ich bin super happy, dass es jetzt endlich losgegangen ist und ich endlich als richtige, fertige Lehrerin arbeiten kann. Ist schon ein anderes Gefühl.
Ja, das ist ja was dann noch auf mich zukommt, wenn ich dann hoffentlich im Herbst in die Planstelle starte. Aber ich glaube, wir sind beide schon aus dem Ref draußen und damit offiziell fertige Lehrkräfte. Ich glaube, yes. Das können wir schon mal an der Stelle kurz feiern. Ich finde es auf jeden Fall mega.
Herzlichen Glückwunsch an uns selber.
Ja, total. Dadurch, dass ich jetzt zurück bin, können wir hier auch wieder wie gewohnt veröffentlichen und posten und vor allem auch aufnehmen. Das war ja im letzten halben Jahr ein bisschen außergewöhnlich. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Hanna, dass du das irgendwie so gemacht hast und mir da den Rücken freigehalten hast, dass du dich um den Podcast gekümmert hast und die Aufzeichnungen, die wir vorbereitet hatten, da irgendwie so hochgeladen hast. Ja, ich glaube, ohne dich wäre der Podcast an der Stelle wahrscheinlich eingeschlafen.
Ich meine, gut, du warst ja auch kaum zu erreichen, also anders wäre es ja auch wirklich nicht gegangen. Also an diejenigen von euch, die uns sehr regelmäßig hören, euch wird aufgefallen sein, dass wir jetzt ein-, zweimal, wenn nicht pünktlich zu unserem eigentlichen Datum erschienen sind und ja, wir hoffen, dass diese Zeiten jetzt erstmal vorbei sind. Ja, aber jetzt haben wir so oft gesagt, Hanna war weg, Hanna war unterwegs, Klassenzimmer unter Segeln. Wir reden da heute nicht nur ein bisschen drüber, sondern heute soll unsere ganze Folge diesem Thema gewidmet sein. Und nicht nur heute, sondern weil es so viel zu erzählen, so viel zu besprechen und so viele wichtige Stimmen dazu zum Anhören gibt, haben wir uns entschieden, dass wir eine kleine Doppelfolge draus machen. Also zwei Folgen Klassenzimmer unter Segeln und ihr hört dabei nicht nur uns, sondern ihr hört dabei auch Ruth Merk, die Projektleiterin von Klassenzimmer unter Segeln und ihr werdet auch SchülerInnen hören, die an dem Projekt beteiligt waren, die von Hanna vor Ort interviewt wurden.
Ja, genau. Ich habe mich an Bord schon mit Jugendlichen zusammengesetzt und mich mit denen ein bisschen unterhalten, denn das Projekt ist letzten Endes ja nicht nur für mich als Lehrkraft was Besonderes, sondern auch für die Jugendlichen. Und ich habe mir die Chance nicht nehmen lassen und einmal ein Mikro zwischen uns gelegt, während wir uns ein bisschen unterhalten haben. Und wir werden sowohl aus diesem Interview als auch aus dem Gespräch mit Ruth Merk immer mal wieder kleine Einspieler vorführen, sodass ihr ja, einen Einblick auch ein bisschen bekommt in deren Perspektiven und das, was dahinter steckt. Aber an sich ist dieses Gespräch auch wieder ein bisschen besonders, weil wir beide eigentlich ein bisschen quatschen wollen und du ja auch gar nicht so viel weißt über das Projekt, denn was wir nicht gemacht haben, ist uns da bisher viel drüber ausgetauscht. Das wollten wir uns für dieses Gespräch hier aufheben. Und von daher, ich bin ganz gespannt, was deine Fragen an mich sind, was du für Gedanken von außen hast.
Ja, die erste große Frage ist natürlich, Hanna, was hast du da eigentlich gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, länger als ein halbes Jahr mit einem Schiff unterwegs zu sein und dabei irgendwie zu unterrichten? Hä? Also was hat dich da dran gereizt? Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, also ich würde, bevor ich deine Fragen dazu beantworte, einmal kurz anders ansetzen, und zwar, was ist Klassenzimmer unter Segeln? Klassenzimmer unter Segeln ist ein Projekt von der Universität Erlangen-Nürnberg, von der FAU. Und da sind 34 Jugendliche aus ganz Deutschland mit unterwegs mit diesem Projekt für 6,5 Monate. Es startet immer im Oktober in Norddeutschland, gehen die Jugendlichen dann an Bord des Segelschiffs Thor Heyerdahl. Das ist so ein großer Dreimaster, 50 Meter lang, hat 14 Segel, ist ungefähr so 6,5 Meter breit und hat Platz für 50 Menschen. Und in Kiel gehen aber nicht nur diese 34 Jugendliche an Bord, die da irgendwie zusammengewürfelt sind, die sich davor auch nicht so wirklich kennen, die durchlaufen einen Auswahlprozess, aber haben an sich jetzt wenig miteinander zu tun vorher. Also ist jetzt keine Klasse, die da irgendwie fertig auf dieses Schiff geht. Und neben den Jugendlichen gehen auch so ein paar Erwachsene natürlich an Bord, unter anderem 5 Lehrkräfte. Und ich war eine der Lehrkräfte, die mit an Bord gefahren sind. Weil letzten Endes ist es ein Klassenzimmer und es ist ein anerkanntes Schulprojekt, so wie so ein ähnlich wie so ein Auslandsjahr, was manche Jugendliche machen können. Und 9 Fächer werden insgesamt unterrichtet. Und ich habe, obwohl ich 2 Fächer unterrichte, nur 1 an Bord unterrichtet, und zwar Englisch. Deutsch wurde von einer Kollegin mit abgedeckt. Und ja, ich bin drauf aufmerksam geworden, weil ein Kollege an meiner REF-Schule das Projekt vor Jahren schon mal als Lehrer begleitet hat, damals für Mathe und Physik eher. Und der hat im Kollegium in dem internen Portal rumgeschrieben, dass es jetzt gerade wieder Bewerbungsphase ist, dass man sich da auch als Lehrkraft bewerben kann, und wer Interesse hat, soll sich doch mal bei ihm melden. Aber letzten Endes, warum wollte ich sowas machen? Ich habe mich schon irgendwie immer gefragt, nach dem REF, wie geht eigentlich mein Weg weiter? Und wollte noch so ein bisschen was von der Welt sehen, letzten Endes aber auch nicht einfach nur reisen, sondern was mit Kindern und Jugendlichen auch weiterhin machen und ja, ein bisschen meinen Horizont noch erweitern, vielleicht auch einfach ein bisschen noch an meine eigenen Grenzen gehen. Ich glaube, ich bin generell jemand, der einfach gerne seine persönlichen Grenzen verschiebt und sich selber herausfordert. Und als ich damals diese Nachricht gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, genau das ist es, was ich machen möchte. Ich konnte das davor gar nicht so sehr in Worte fassen und habe mich dann beworben und bin genommen worden. Und ja, bin super froh, dass ich das gemacht habe, selbst wenn es natürlich ganz, ganz viele Tiefpunkte neben den zahlreichen Höhepunkten gab. Also es war eine reine Achterbahnfahrt. Es gab echt Momente, die ich super genossen habe, die super, super schön waren. Und es gab aber auch Momente, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Das ist total absurd erstens. Und zweitens, ich bin hier 5 Tage seekrank. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nur nach Hause. Also ja, falls ihr euch das schon gefragt habt, wird man da nicht seekrank? Ja, man wird seekrank. Und es ist echt nicht geil.
Okay. Ja, krass. Irgendwie dachte ich, dass da mehr Lehrkräfte dabei sind. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Gedanken dran verschwendet. Irgendwie war ich sicher, dass so mindestens 10 Lehrkräfte oder so dabei sind. Und jetzt, also du sagst, es sind eh nur 50 Plätze und es muss ja noch Crew dabei sein und eben dann die paar 30 SchülerInnen. Dann ist schon klar, dass man irgendwie nicht Platz für super viele Lehrkräfte hat. Aber dann wäre es ja eigentlich schlau gewesen, dich mit deinen 2 Hauptfächern mitzunehmen, oder? Also dann spart man sich ja nochmal eine Person mehr.
Ja, also man unterrichtet schon maximal 2 Fächer an Bord. Und Deutsch hat die Kollegin gemacht. Und ich hatte den zusätzlichen Job der Proviantmeisterin. Ah, also ich habe da irgendwie bei dem Segeln ein bisschen unterstützt. Und es werden nur 9 Fächer unterrichtet. Das deckt natürlich absolut nicht die ganzen Fächer ab, die man zu Hause in der Schule hätte. Aber es gibt auch Phasen, wo Freiarbeit stattfindet und die dann auch ganz speziell darauf ausgelegt ist, dass die Jugendlichen an Bord sich auf das vorbereiten, was sie zu Hause verpasst haben, oder die Fächer dann auch bearbeiten, Arbeitsaufträge durchgehen, die sie von zu Hause aus gestellt bekommen haben. Da gibt's extra Phasen, die so verankert sind in der Tagesstruktur oder in der Struktur von der Reise, dass sie das machen können. Und wir beaufsichtigen das dann. Ähnlich wie es auch in anderen Freiarbeitskonstellationen an anderen Schulen unterwegs ist, wo man selber jetzt irgendwas beaufsichtigt, wovon man gar nicht so sehr die Ahnung hat. Die können dann zwar trotzdem im Zweifelsfall fragen, aber man ist dann mehr einfach nur, in Anführungszeichen, schon ein bisschen mehr als Aufsicht, aber man hat selber jetzt nicht die fachliche Expertise, und das ist auch okay. Die lernen dann auch einfach selber und die helfen sich auch selber weiter. Also Latein irgendwann mal in der Uni gemacht und kann noch so zwei Dinge, aber die in der 10., 11. Klasse können einfach deutlich mehr. Aber dann setzen sich halt einfach 4, 5 Leute zusammen und machen dann für die Fächer was.
Okay. Ja gut, über dieses ganze Thema, wie läuft der Unterricht da eigentlich ab? Was sind die Unterschiede zur normalen Schule zu Hause und so weiter? Dem wollen wir uns ja vor allem in dem zweiten Teil von unserem Podcast hier widmen. Deshalb glaube ich, dass das an der Stelle wahrscheinlich erstmal reicht an Infos. Ich habe aber noch weitere Fragen. Du hast gesagt, die SchülerInnen, die haben so einen Bewerbungsprozess und ich habe mich auch schon gefragt, ja, wer kommt da eigentlich mit? Ist das nicht mega teuer?
Ja, also man muss schon sagen, dass es tatsächlich nicht ganz günstig ist und dass der Preis irgendwie auch vielleicht auf den ersten Blick irgendwie abschreckend wirken kann. Und man sich dann auch die Frage stellen kann, naja, wer bewirbt sich denn letzten Endes und lassen sich Personen dann vielleicht irgendwie eher davon abschrecken. Aber es gibt auf jeden Fall auch ein Stipendium vom Förderverein Alumnikus. Das ist ein ehemaligen Verein. Alumnikus e.V. heißt der. Wir können den euch auch gerne nochmal verlinken. Und der sorgt dafür, dass letzten Endes alle, die mitfahren möchten und auch genommen wurden, dass die auch mitfahren können, und der orientiert sich nach der Bedürftigkeit der Teilnehmenden. Und also letzten Endes muss man schon auch irgendwie sagen, dass das Projekt niemanden abweist, nur weil da irgendwie vielleicht im Elternhaus die finanziellen Mittel nicht da sind, sondern es wird halt dann von diesem ehemaligen Verein Alumnikus irgendwie abgefedert. Und das in den letzten Jahren hat das auch eigentlich echt ganz gut geklappt immer. Und man will schon irgendwie auch irgendwie für alle möglich machen, obwohl der Preis irgendwie so hoch ist. Und das letzten Endes dann doch auch irgendwie eine gewisse Summe Geld kostet. Aber letzten Endes muss man irgendwie auch sagen, dass dieses Schiff, das ist ehrenamtlich unterwegs und es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie davon profitieren, von diesem Geld, was da reingesteckt wird, sondern es ist einfach nur kostendeckend, und die Kosten für Schiffsdiesel und für die Proviantierung und für die Aufenthalte in den Ländern, also da sind wir und machen Landaufenthalte und die Jugendlichen haben da Programm. Die Häfen haben auch Gelder, die sie irgendwie haben wollen, wenn man da über Nacht irgendwie liegt. Und ja, es ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass wir Lehrkräfte und die Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind, die Segler, dass die so wahnsinnig viel Geld damit bekommen. Es ist ein Ehrenamt und die bekommen dann nur eine Aufwandsentschädigung.
Ja, und das war noch eine Anschlussfrage dazu von mir. Musstest du auch zahlen oder war das für dich dann quasi so eine Kost- und Logierrechnung?
Ja, es ist nicht so ganz eine Kosmologie-Rechnung, weil ich schon ein bisschen was bekomme, aber zahlen musste ich nichts. Es ist für die ganzen Ehrenamtlichen und die Segler, die da unterwegs sind, also die Segelcrew, für die ist es eine Kosmologie-Sache. Für uns Lehrkräfte, wir sind in dem Zeitraum angestellt bei der Universität Erlangen-Nürnberg.
Ah.
Also zahlen musste ich jetzt für das Projekt an sich nichts, dass ich da mit dabei sein kann. Fallen halt natürlich also Anschaffungskosten an, weil man muss sich ja irgendwie schon auch auf die Reise vorbereiten. Also es war auch durchaus für mich mit einem finanziellen Aufwand verbunden, diese Reise zu machen. Und und ich würde sagen, insgesamt null Rechnung. Also das, was ich rausbekommen habe, habe ich auch ungefähr im Vorfeld wieder eingesteckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da viel Geld mitgemacht hätte.
Ja, ist ja auch eine Überwindung, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, natürlich, da macht jetzt von vornherein wahrscheinlich niemand mit, der keine Lust auf neue Situationen hat. Und du hast ja auch schon gesagt, du wolltest da auch nochmal Grenzen irgendwie erweitern. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man grundsätzlich Lust hat, mal einen Schritt weiter zu gehen und seinen Horizont zu erweitern, ist es ja trotzdem dann eine große Herausforderung. Und man denkt sich jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag, jede Sekunde, zum Glück habe ich mich dafür entschieden und das ist ja gerade wirklich das Beste, was ich gerade tun könnte, oder?
Nee, also es ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Es gibt Momente, die waren echt Hammer und ich bin super froh, dass ich die erlebt habe. Also wenn es um irgendwelche anderen geht oder Menschen, die man kennenlernt. Wir haben so wahnsinnig viele Meeressäuger gesehen. Wir hatten traumhafte Sonnenauf- und Untergänge an Bord. Und auch die Stimmung an Bord ist einfach super schön und da bin ich super dankbar dafür. Und dann gibt's andere Momente, wo einen dieses ganze ständige Schwanken total auf den Keks geht. Und es ist wirklich ein Auf und Ab und letzten Endes aber trotzdem was, wofür ich unfassbar dankbar bin. Denn man kann ja irgendwie auch aus diesen, es klingt immer so, ich mag das eigentlich nicht so ganz, man sagt nur, man kann auch aus den Tiefpunkten was lernen. Aber es stimmt halt leider. Das ist irgendwie so ein bisschen der Scheiß dahinter. es ist ich nehme auch aus den ganzen schwierigen Momenten wahnsinnig viel mit. Und ich glaube, wenn ich schon so krass profitiert davon habe, von dieser Reise als erwachsener Mensch, dann ist es ja bei den Jugendlichen nochmal mehr der Fall. Weil du es auch gerade schon gesagt hast, wie die Jugendlichen auf die Reise gekommen sind. Auch die sehen schon, dass es irgendwie eine Überraschung ist. Und vielleicht hören wir mal in einen kurzen Ausschnitt rein aus einem Gespräch, was ich mit zwei SchülerInnen kurz vor den Azoren, also schon gegen Ende der Reise, mit denen geführt habe.
Ich glaube, das ganze Projekt ist eine einzige Überraschung. Aha. Man weiß eigentlich gar nicht, was wirklich auf einen zukommt, wenn man sich da irgendwie, auch wenn man Videos schaut oder irgendwie sich in Sachen reinliest. Ich glaube, diese wirkliche Situation kann man gar nicht davor irgendwie begreifen. Aber überrascht hat mich schon, wie harmonisch es am Ende doch wirklich ist, weil wir sind halt alle irgendwie dafür zuständig, dass es halt irgendwie läuft. Und wenn jemand halt was nicht macht, betrifft es halt irgendwie dann alle. Und da ist es irgendwie auch so schön, dass es trotzdem auch funktioniert und weil halt einfach alle ihre Sachen machen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mehr Respekt davor, wie es ist, so lange kein Land zu sehen und die ganze Zeit dieselben Leute zu sehen. Aber das hat sich irgendwie als unberechtigt herausgestellt, weil ich komme hier mit so vielen so gut klar und es ist eigentlich immer schön, die dann auch jeden Tag zu sehen. Und Wasser ist irgendwie ganz toll und das kann man dann auch mal 3 Wochen lang nur sehen.
Was ich so spannend finde an dem Kommentar ist, dass die pädagogische Leitung und die Gründerin des Projekts, Dr. Ruth Merck, es ganz, ganz ähnlich formuliert hat als Ziel des Konzeptes und dass man irgendwie da schon auch sieht, dass das, was sie sich vorgenommen hat mit dem Projekt, worüber sie ja auch ihre Dissertation geschrieben hat, dass das schon auch irgendwie fruchtet und ankommt bei den Jugendlichen. Denn was Ruth Merck sagt, ist Folgendes.
Das Konzept zielt schon darauf ab, die Jugendlichen auf ihrem Weg zu einer eigenständigen Lebensweise zu begleiten, indem wir ihnen was zutrauen, Verantwortung übergeben, aber auch gewisse Werte vermitteln, ja, sei es an Bord im gemeinsamen Zusammenleben. Das hat, glaube ich, auch in der heutigen Zeit durch die Digitalisierung einen deutlich höheren Stellenwert. Konflikte zum Beispiel direkt auszutauschen.
Ich habe Ruth in unserem Gespräch dann danach gefragt, wie sieht es denn aus? Also wie schaffen es denn die SchülerInnen mit dieser herausfordernden Situation umzugehen? Und vor allem hatte mich auch interessiert, war das früher, weil Dr. Ruth Merck begleitet dieses Projekt jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, gab es da früher vielleicht andere Tendenzen bei den Jugendlichen als heute? Und da fand ich Ihre Antwort sehr spannend. Die würde ich jetzt auch nochmal einspielen wollen.
Ja, vielleicht die Tendenz, alles nachzufragen, alles wissen zu wollen, obwohl sie einfach mal machen sollten. Vielleicht so, also so bis ins Detail jedes Ding, das vielleicht tendenziell das, würde ich sagen, so, dass sie ja nichts falsch machen, also auch so ein bewusstes Risiko einzugehen, sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal, das wird schon irgendwie klappen, sondern ja, vielleicht auch ein hoher Anspruch an sich selbst. Ob der gesund ist, muss man ja immer noch mal drüber sprechen.
Ja, und das fand ich total interessant, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass ich von ihr irgendwie was höre, so Jugendliche sind mutiger geworden oder wachsen mittlerweile mehr über sich hinaus, weil sie kennen ja auch gefühlt mehr von der Welt durch soziale Medien und so. Aber nein, ihre Aussage war ganz im Gegenteil, sie merkt immer weiter und immer mehr, wie wichtig es ist, so Räume für die Jugendlichen zu schaffen, wo sie einfach mal anpacken müssen, wo sie mit einer Situation konfrontiert sind und aus dieser heraus dann lernen und daran wachsen.
Ist Ist in der Tat wirklich spannend. Ich habe natürlich jetzt irgendwie diesen zeitlichen Vergleich nicht, aber so einzelne Gedanken, die bei mir gerade nochmal beim Wiederanhören gekommen sind, auch jetzt nach deiner Reaktion, ist so ein bisschen andere Aspekte, die da bei dem Konzept irgendwie schon auch eine super große Relevanz haben. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir vielleicht mal kurz über Outward Bound sprechen, denn das war, als ich mich im Vorfeld der Reise mit der Dissertation von Ruth auch auseinandergesetzt habe, ein krasser Mind-Opener. Also das war wirklich sehr faszinierend und spannend zu hören. Und ich glaube, an der Stelle spielen wir gleich das nächste Zitat ein und hören einmal kurz dem Gespräch, was wir mit Ruth geführt haben. Denn das gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss darüber, was Outward Bound eigentlich ist und was es mit der Pädagogik des Schiffes zu tun hat.
Ja, und das ist ganz wichtig, vor allem für Leute wie ich, die den Begriff bislang nur, in Anführungsstrichen, aus der Pädagogik nämlich kannten und gar nicht wussten, wo der Begriff eigentlich herkommt.
Ja, Outward Bound kommt aus der Seefahrt und bedeutet, dass wenn ein Schiff ausgerüstet ist mit allem, was es braucht, dass es dann klar ist, auszulaufen. Und den hat Kurt Hahn schon vor über 100 Jahren eben in die Pädagogik übertragen. Jugendliche, die mit allem jetzt angefüttert sind, gewappnet sind, sozusagen ausgerüstet sind, dass die jetzt sozusagen starten in ihre eigenständige Lebensweise. Und die Thor Heyerdahl oder ein Schiff generell unterscheidet sich natürlich wesentlich zu anderen Medien an Land, weil der Raum ist einfach begrenzt. Ich kann nicht weglaufen. Das heißt, auch in der Berghütte, also Berge und See haben vieles gemeinsam, aber der wesentliche Unterschied ist, ich kann nicht weglaufen. Ich kann Naturgewalten nur bedingt ausweichen. Ich muss da durch, ja, mit dem, was ich zur Verfügung habe, mich bestens vorbereiten auf die Dinge, die kommen. Und durch diesen engen Raum, den ich permanent habe, werden die sozialen Kompetenzen einfach wahnsinnig gefordert und auch gefördert. Und da hängt ja durch einen ganzen Rattenschwanz dran von Geduld, respektvollen Miteinander, Kommunikationsfähigkeiten, weil ich muss Konflikte ansprechen. Ich kann die nicht einfach gehen. Ich kann mal 5 Meter oder 40 Meter weggehen. Aber am nächsten Tag habe ich mit dem, wo ich mich gestern gezofft habe, schon wieder gemeinsam Dienst, zum Beispiel einen Küchendienst. Da muss ich mich ja irgendwie wieder kommunizieren und kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Dahingehend bietet gerade ein Schiff und vor allem ein Segelschiff, würde ich sagen, weil alles per Hand funktioniert, das ist ja auch mit Kopf, Herz und Hand wollen wir ja lernen, ideale Voraussetzungen, soziale und personale Kompetenzen zu fordern und auch zu fördern.
Ja, ich fühle es absolut. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon mit der Hanna darüber gesprochen, dass ich selber ganz starken erlebnispädagogisch geprägten Hintergrund habe durch viel Zeltlager und so und kann mich sehr damit identifizieren, wie das ist, wenn man dann gemeinsam beim Abspülen steht mit jemandem, wo man eigentlich jetzt gerade nicht quatschen wollte, aber dann spült man halt 1,5 Stunden und dann muss man ja doch irgendwie wieder miteinander sprechen. Also ja, das verstehe ich gut und ich glaube auch, dass das was ist, was wirklich verloren geht, auch ja in einem normalen System Schule, wo man gegebenenfalls danach halt einfach nach Hause geht und eben nicht weiter kommuniziert oder selbst zwischen den Stunden ja nichts miteinander zu tun haben muss, wenn man nicht unbedingt will. Und ich glaube, dass man da sehr dran wachsen kann. Ich glaube auch, dass es eine wahnsinnige Herausforderung ist, aber ja, ich meine, wenn man nicht irgendwie herausgefordert wird, dann wächst man wahrscheinlich auch nicht. Beziehungsweise da ist sich die Erlebnispädagogik ja ziemlich sicher, dass das so ist.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein relativ großer Unterschied, weil natürlich das Projekt heißt Klassenzimmer unter Segeln und es ist irgendwie ein Klassenzimmer, aber die Menschen, die da unterwegs sind, sind keine Klasse. Also auf der einen Seite nicht, weil sie aus ganz Deutschland zusammengewürfelt sind, aber auch, weil, naja, in jeder Klasse hat man Gruppierungen und Leute, die miteinander viel zu tun haben und Leute, die miteinander wenig zu tun haben. Und an Bord kommt man gar nicht drum rum, dass alle irgendwie miteinander viel zu tun haben und ich kann einfach da nicht weg. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied, der das Ganze ja zu was Familienfreundschaftlichartigem macht, und zwar für alle, die an Bord sind.
Was ich mir jetzt noch gefragt habe, auch als ich von dem Outward Bound gelesen habe, was lustig ist, weil ich kannte den Begriff, aber eben nicht vom Segeln. Ich wusste nicht, dass es irgendwas mit Schifffahrt zu tun hat. Ich habe mich gefragt, wie lange ist denn Klassenzimmer unter Segeln Outward Bound, bevor es dann Alltag wird. Weißt du, was ich meine?
Also es gibt ja auch vergleichbare Projekte, die sagen, du kannst irgendwann einsteigen oder wir machen nur 3 Monate oder du von A nach B. Und tatsächlich ist diese Rundreise, die wir ja, also der Turnplan, dass wir hier starten und hier auch wieder ankommen, elementar. Also, und auch die Dauer der Reise. Also nach 3 Monaten würden bei weitem nicht Themen auf den Tisch kommen, bei einem persönlich, weil dann habe ich noch diesen Puffer und denke mir, okay, das schlucke ich jetzt runter, das ärgere ich mich nicht. Aber nach 3 Monaten sind diese Puffer im sozialen Miteinander, wo ich das einfach wegdrücke oder nicht beachte oder sage, ja, ist mir eigentlich egal, sind irgendwann vorbei. Und dann geht es eigentlich los mit dem richtigen Arbeiten an sich persönlich, mit der Gruppe. Da kommen die ersten Konflikte auch richtig hoch. Ja, und da. Deswegen ist die Rückreise, das Outward Bound behält sozusagen seinen Stand, während anfangs die Menschen ganz stark auch mit sich beschäftigt sind, mit der neuen Umgebung, mit dem Eingewöhnen, mit ganz viel Neuem, verlagert sich das dann hin zur Gruppe und natürlich dann auch, sage ich mal, auf die neuen Erlebnisse in den fernen Ländern, wo wir sind, also um das auch zu verarbeiten. Und drum behält dieses Outward Bound. Und auch der Prozess, also jede Etappe auf der Reise hat eine gewisse konzeptionelle Bedeutung, die mit dem Überbegriff, wir wollen die Jugendlichen ihre Persönlichkeitsentwicklung fördern, einen besonderen und einen expliziten Stellenwert hat. Und da zieht sich sozusagen der rote Faden im Konzept durch.
Und es erinnert mich an einen Teil, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Das ist die Verantwortungsübergabe und das
Ja.
Ernstnehmen der Jugendlichen, weil die an drei Zeitpunkten oder drei Zeitpunkten der Reise, also einmal relativ am Anfang, einmal in der Mitte und dann einmal relativ am Ende, das Schiff komplett übergeben bekommen. Und dann tritt der Stamm, die Erwachsenen treten zurück aus ihren Rollen raus, haben natürlich letzten Endes noch die finale Verantwortung und müssen einschreiten, wenn es sicherheitsrelevante Sachen halt einfach vorfallen oder da die Gefahr besteht, dass irgendwas passiert. Aber es gibt einen Schülerkapitän, eine Schülerkapitänin und Steuerleute und andere Rollen, die dann vergeben werden. Und die fahren dann für einen Zeitraum das Schiff und das ist deren Verantwortung. Und wenn der Schülerkapitän, die Schülerkapitänin sagt, naja, wir fahren halt jetzt Kurs 285, weil er den Kurs fahren möchte, aus den Gründen, die er sich überlegt hat, weil der Wind passt, weil das zu unserem Ziel passt, dann wird der Kurs gefahren. Und die merken schon auch, also dass sie in ihrer Rolle auch dementsprechend ernst genommen werden und wirklich dann die Verantwortung für das Schiff haben und für das Wohlergehen auch der Menschen an Bord. Und das macht wirklich wahnsinnig viel mit denen.
Aber Übergabe von Verantwortung ist ja nicht nur da, sondern ist in jedem Bereich. Also die werden in alle Bereiche im Projekt mit einbezogen. Also ich als Projektleiterin habe Assistenten, die machen dann den Stundenplaner, der Sebastschaftsplaner. Ich gucke da nicht mehr drüber. Ja, dann können die es gleich selber machen. Das ist am Anfang immer sehr verwirrend, weil sie bereiten auch zum Beispiel, das nennt sich Einklarierung. Wenn wir ins Land einreisen, müssen wir halt mit den Behörden alle viele Dokumente vorlegen. Ich erkläre ihnen das, sie machen das dann und dann ist oft so am Anfang, ja, schaust du das nochmal an? Dann sage ich, nö, ich habe es dir doch erklärt. Und dann kommt oft so, ah ja, ich gucke es mir nochmal genauer an, ob auch alles stimmt. Er sagt, du kommst dann mit und musst dann dafür gerade stehen. Also tatsächlich in ganz vielen Teilbereichen von der Wäsche, Bordwäsche angefangen über die Korrektur der Seekarten, ob das Rescue-Boot einsatzbereit ist. Tragen Sie mit Verantwortung. Natürlich nur das, was Sie auch letztendlich können, aber eben mit diesem Freiraum, was Hannah jetzt schon sagte, es gipfelt dann halt in einer Schiffsübergabe oder auch an Land mit einer Tagesprojektleiterin, dass dann zwei Jugendliche, die restlichen Jugendlichen einen Tag durch Panama leiten in der Fremdsprache Spanisch, wo sie vorher gerade mal 8 Stunden Spanisch hatten. Und dann läuft man halt, bin ich auch schon oft mal 20 Minuten in die falsche Richtung gelaufen, ja, und sage, ich würde jetzt mal fragen. So, das wäre doch ganz gut und so. Also sie machen dann ihre Erfahrungen und genauso wie Hanna vorhin sagte mit den Schiffsübergaben ja auch, dann merken sie auch, mit dem Kurs kann ich gar nicht segeln, weil der ist zu hoch am Wind oder weil keine Ahnung. Also so viel an das, also die Stammbesatzung oder die Erwachsenen greifen nur dann ein, wenn halt am Schiff oder eine Person zu Schaden kommt, ja. Und es findet an Land als auch auf See statt, im kleinen Bereich, im alltäglichen, aber eben in so großen sage ich mal, in gewissen Zeiten auf der Reise, wo sie komplett die Verantwortung für das ganze Projekt übernehmen, sei es an Land oder an Bord. Und dann
Ja, das
merken
sind.
die, wie schwer Verantwortung wiegt.
Ja, aber das sind ja traumhafte Bedingungen und eigentlich ist es ja verwunderlich, dass man irgendwann im Laufe der Erziehung und Bildung von Kindern, zumindest im institutionellen Bereich, ja damit aufhört, so zu handeln, weil gerade im Kleinkindalter und so ist ja genau das, was du gesagt hast, ja das absolute Credo. Du lässt das Kind machen, außer es gefährdet sich oder andere. Und ansonsten passiert, was passiert und es wird nochmal reflektiert, aber so lernt dann das Kind auch. Und ja, irgendwie hören wir in den Institutionen damit dann irgendwann auf.
Ja, auch hier nochmal irgendwie ein längerer Teil in das Interview, was wir vor ein paar Tagen geführt haben. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen Zeit nehmen und über diese Verantwortung ein bisschen länger nachdenken. Und also, wenn immer ich an diese Reise zurückdenke und was mit den Jugendlichen passiert ist auf dieser Reise, was sie gelernt haben letzten Endes, dann ist dieses Stichwort Verantwortung übernehmen, glaube ich, das Stichwort, auf das es letzten Endes ankommt. Also die Jugendlichen gehen raus und es gab irgendwie, gibt Formulierungen, wo dann irgendwie gesagt wird, ah, die kommen irgendwie als Kinder, Jugendliche an Bord und gehen als Erwachsene oder zumindest als junge Erwachsene. Und das stimmt schon und ich glaube, es stimmt deswegen, weil halt irgendwie diese Verantwortung an Bord übergeben wurde und so komplett da ist. Und ich habe mich schon auch irgendwie viel gefragt, seit ich zurück bin. Hanna, wie das irgendwie möglich ist, dass man das in der Schule umsetzen kann, weil ja, du hast natürlich recht, irgendwann hören wir in diesen Institutionen auf damit, denen wirklich die Verantwortung zu übergeben.
Es ist ja absolut wichtig, das weiß man ja auch aus verschiedenen Forschungsbereichen, dass eigentlich Selbstwirksamkeit ja nur erlebt werden kann, wenn man auch selbst wirksam in der Welt handelt und wenn man nie Verantwortung übergeben bekommt oder beziehungsweise wenn man nie die Möglichkeit bekommt, aktiv Verantwortung zu übernehmen, dann ist es ja wahnsinnig schwer, entsprechend bestärkende Erfahrungen irgendwie zu machen. Also mir ist das auch noch ganz schön nachgegangen und ich habe mich gefragt, jetzt so, nachdem du das ja wirklich monatelang beobachtet hast mit den SchülerInnen und da ja in einer Welt, sage ich mal, drin warst, in der das eben sehr gut möglich war, vor allem im Vergleich zum schulischen Rahmen, den wir ansonsten kennen. Was ist so deine größte Erkenntnis vielleicht gewesen oder was war für dich das größte Learning zum Thema Bildung soll auch Erziehung zur Mündigkeit sein?
Spannende Frage. Ich glaube, also beim Thema Mündigkeit, ich bin schon jemand, der da irgendwie sehr stark geprägt ist von der Definition von Mündigkeit von Immanuel Kant. Also letzten Endes, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich habe damals, kurzer Side-Fact, in der 10. Klasse wirklich diese Definition von Aufklärung auswendig lernen müssen. Und er verfolgt mich bis heute.
Sehr
Nein, ich
gut.
bin sehr
Ich
dankbar, dass
hab's
ich ihn
erst fürs
gelernt
Staatsexamen
habe.
auswendig gelernt.
Ja,
Sorry.
ich musste ihn dann nicht nochmal auswendig lernen. Aber genau, also es geht natürlich um die Fähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu
Seit
bedienen.
sie
Und zwar ohne fremde Anleitung und ohne, dass irgendwie ich ständig irgendwie auf andere Menschen mich verlassen muss. Und ja, ich muss letzten Endes auch dann die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen. Ich glaube, so das ist vielleicht einmal so als kurzer Einstieg, was meine persönliche von Kant geprägte Definition von Mündigkeit auch irgendwie ist. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es einfach Zeit braucht. Also das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Und es hat in diesen 6,5 Monate, wo die Jugendlichen echt wirklich viel so krassen Situationen ausgesetzt sind und Situationen ausgesetzt sind, wo sie Verantwortung übernehmen müssen, wo sie selber ins Denken und Handeln kommen sollen, dass es einfach Zeit braucht und dauert und dass es teilweise echt anstrengend ist als außenstehende Person. Und ich würde das, glaube ich, ganz gerne mal illustrieren an dem Beispiel Arbeit in der Küche oder der Küchendienst, den man hat. Man hat an Bord dann irgendwie so einen Tag lang Dienst an der Gemeinschaft und ist dafür verantwortlich, dass die ganzen 50 Menschen irgendwie Essen bekommen und das pünktlich und dass es auch irgendwie schmeckt, weil an Essen hängt einfach ganz, ganz viel. Und man steht irgendwie morgens auf, fängt um Ja, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Reise man ist, gegen Ende ist man natürlich dann irgendwie schneller, aber man steht so gegen 5, 6, 6 auf, trifft sich dann irgendwie oben in der sogenannten Kombüse und ja, fängt dann irgendwie an, die ganzen Sachen zu machen. Und am Anfang der Reise ist dieser Tag 16, 17 Stunden lang für die Bagschaft. Gegen Ende der Reise ist er nur noch 12, 13 Stunden lang. Also man wird einfach deutlich schneller, vor allem dann hinten raus, was das Aufräumen angeht. Und der Grund dafür ist, dass die Jugendlichen irgendwann, nachdem man denen das nicht ein- und nicht zweimal, sondern mehr so 5, 6, 7, 10 Mal gesagt hat, dass sie anfangen zu sehen, was es für Aufgaben sind, die sie übernehmen müssen und die irgendwie anstehen. Mhm. Und das dauert einfach bei manchen Jugendlichen natürlich nicht so lange wie bei anderen, aber insgesamt kostet es einfach wahnsinnig viel Zeit und man muss ständig erinnern und ständig sagen, hey, schau doch mal, was steht denn als nächstes an? Und es ist immer mit einer Aufforderung irgendwie auch verbunden gewesen. Schau dich doch mal um. Was kannst du denn noch tun? Weiß ja selber auch, was wir tun müssen. Und was ich ganz oft einfach gemacht habe an Bord, ist so ein bisschen so ein lautes Denken, dass ich mir laut gedacht habe, so, was stehen denn jetzt noch für Aufgaben an? Was müssen wir da noch machen? Und wie könnten wir die jetzt noch verteilen?
Apprenticeship so ein bisschen, Learning.
Genau, also das, was man im so ein Motherese, Teacheries, gibt es ja auch so die Stichworte dazu. Aber dass man auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall versucht habe, meine Gedankenprozesse, die so ein bisschen laut zu machen, dass die ein bisschen was davon mitnehmen können und lernen können. So, das ist so der eine Punkt, den ich irgendwie mitgenommen habe und den ich gelernt habe. Und habe aber in demselben Zug auch gelernt, dass es wahnsinnig schwer ist, sich selber aus der Verantwortung rauszuziehen, um den Kindern die Verantwortung zu übergeben und sie selber ins Denken und Handeln zu bringen. Und wir haben ja auch schon gesprochen oder es in dem Gespräch mit Ruth ja auch angeklungen, dass es diese Expeditionen gibt, diese Expies. Und ich habe auf den Azoren eine Kleingruppenexpedition mit begleitet. Und es ist echt nicht einfach, Kindern jetzt nicht beim Scheitern zu schauen, aber dabei zuzuschauen, dass sie auch Fehler machen und dass sie dann daraus lernen und nicht zu früh einzugreifen, dass sie zumindest nicht das Gefühl haben, dass man so ein offensichtliches Sicherheitsnetz ist.
Ja.
Und ja, das führt dann aber letzten Endes doch irgendwie zu magischen Momenten, wenn die Jugendliche dann checken, so, wow, krass, also das haben sie gerade irgendwie selber gemacht und alleine gemacht und es geht ja. Und die gehen dann da raus mit einer Sicherheit, hey, ich war gerade 5 Tage lang alleine auf den Azoren unterwegs und habe in der Pampa geschlafen, mir jede Nacht irgendwo ein Campingplatz organisiert, weil man da natürlich nicht einfach so sein Zelt aufschlagen darf. Und die gehen mit einer Selbstsicherheit raus, dass sie sich denken, ja, und jetzt kann ich eigentlich in fast allen Orten der Welt oder in vielen Orten der Welt hingehen, reisen und ich weiß, dass ich einen Schlafplatz bekomme, dass ich mir den organisieren kann, dass ich nicht alleine da irgendwo unterwegs bin, sondern ich kann auch in fremden Ländern, in fremden Situationen für mich sorgen. Und also wenn die an dem Punkt angekommen sind und das reflektieren, das ist schon irgendwie wahnsinnig schön. Und dazu muss man aber auch, ja, im Grunde genommen diese erste Stufe, dieses, wenn man sagen würde, okay, jetzt würde ich eigentlich eingreifen, jetzt machen sie vielleicht irgendwie einen Fehler oder irgendwas, was nicht so klug ist, dass man dann irgendwie, das muss man aushalten. Und es gab auch die Situation, da wurden wir, also ich und der andere Erwachsene, der noch mit als Begleitperson dabei war, wurden wir einen halben Tag lang irgendwie, jetzt nicht zur Sau gemacht, ne, aber da wurde sich schon darüber beschwert, dass wir denen nur so wenig Essen zur Verfügung gestellt hätten und dass sie so wenig zu essen dabei hätten und wir seien ja schuld daran. Und also gab da so ein bisschen so einen Konflikt und man wird dann kurz zum Boomern. Und das regelt sich dann aber auch vieles irgendwie in der Gruppe selber und wir mussten da auch gar nicht, also wir mussten es aushalten, aber jetzt irgendwie nicht weiter eingreifen. Und also die Momente, wenn die dann irgendwie am Ende der Reise total begeistert sind und sehen, was sie irgendwie geschafft haben, das ist schon echt wirklich unbezahlbar. Und genau, ich glaube aber dazu ist es halt auch wirklich notwendig, diese Verantwortung so letzten Endes in dem Ausmaß zu übergeben und nicht so eine Pseudo-Verantwortung draus zu machen. Und ich finde, das hat Ruth nochmal hervorgehoben. Und das ist ein Punkt, der für mich so ein bisschen beispielhaft ist, wie ich gerne auch in Zukunft Verantwortung übergeben möchte in der Schule und zur Mündigkeit aufrufen möchte, dass man halt sagt, naja, also wenn du hier eine Aufgabe zu tun hast, dann vertraue ich auch darauf, dass du sie mit Sorgfalt erledigt hast. Und wenn dieses Dokument, was du dann erstellt hast, was wir brauchen für die offizielle Einreise, ich schaue da nicht nochmal drüber, weil du hast es ja gemacht.
Ja,
dass man
voll.
auch ein Vertrauen hat. Und letzten Endes, natürlich kann man im Zweifelsfall Sachen nochmal gerade rücken und gerade biegen. Das müssen ja die Jugendlichen nicht im ersten Moment dann irgendwie checken. Also man muss natürlich schon zu jeder Zeit als Sicherheit da sein und die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, die dürfen wir gar nicht komplett abgeben. Aber ich glaube, dazwischen gibt es noch so zwei, drei Stufen an Sicherheitsnetz, die man schon auch irgendwie abbauen kann, dass die Jugendlichen auch Fehler machen können. Und ja, denen halt aber auch vertraue, dass sie das, was sie gemacht haben, schon auch irgendwie mit einer gewissen Sorgfalt gemacht haben.
Voll. Ich finde, also ich folge dem absolut. Ich habe das viel erlebt, auch in den Zeltlagern und anderen Jugendfahrten und so, die ich auch begleitet habe. Und auch wenn man es angeboten hat und dann kamen Schulklassen mit Lehrkräften, haben sich die Lehrkräfte oft sehr, sehr schwer getan, die SchülerInnen einfach mal machen zu lassen. Also genau das, was du auch schilderst. Und selbst wenn man das so reflektiert, ist man ja wirklich jedes Mal on the edge und denkt sich, ach, sage ich jetzt was, sage ich jetzt nichts. Das muss man wirklich, glaube ich, lernen und dann ja auch daraus lernen, dass die Situationen dann ja trotzdem alle immer nicht zum Scheitern direkt verurteilt sind. Also ja, einfach dieses, dass alle ja auch fähig sind und wenn man jeden seine Fähigkeiten dann auch ausleben lässt, am Ende hoffentlich zu mehr kommt, als wenn nur die Lehrkraft denkt, sie ist die einzige fähige Person und probiert irgendwie alle Schnüre in der Hand zu halten. Ich muss noch an einen Teil vom Interview mit Ruth denken. Den würde ich auch gerne nochmal einspielen, vor allem dann als Überleitung zu was, wovon du mir immer noch nicht erzählt hast und wo ich seit dem Interview mit Ruth ziemlich gespannt drauf bin, ob du mir da noch erzählst, was so passiert ist.
Es gibt ja nicht nur den schulischen Bereich an Bord, sondern dieses Schiff muss insgesamt, müssen wir als Gemeinschaft funktionieren mit Aufgaben, die es zu bewältigen gibt und wo ich einfach was leisten muss, damit und ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, also einfach auch den Beitrag leisten muss, dass das Gesamtsystem funktioniert. Als Beispiel, wenn jetzt ein Böeneinfall ist, ja, die Segel müssen geborgen werden, dann müssen die halt schnell raus und das andere liegen lassen, damit wir sicher weiterfahren können. Das hat also eine, anders als im schulischen Alltag, wo meine Leistung nur mich persönlich betrifft, hat eben eine Leistung an Bord Auswirkungen auf die gesamte Besatzung, indem wir zum Beispiel sicher fahren oder ob wir was zum Essen bekommen oder nicht, ob wir krank werden oder nicht und sozusagen den Blick auch. Natürlich ist es auch für mich persönlich eine Selbstbestätigung, ja, wenn ich was geleistet habe, einen Beitrag dazu geleistet habe. Und das versuche ich schon, oder ich denke schon, dass wir das schaffen, auch zu vermitteln. Ja, dass die wichtig sind für das Gesamte, dass sie ein wichtiger Teil des Gesamten sind, auch, ja, so, und dass sie dahinter zu beitragen. Und wenn sie eben nicht beitragen, hat es eben auch eine Konsequenz. Es gibt kein Essen. Die Segel gehen kaputt vielleicht, ja, oder wir laufen vielleicht sogar aus. Ja, ihr hattet ja auch eine auf den Sambla-Inseln, was ein tolles Erlebnis, wo es eben nicht so funktioniert hat. Und wenn da nicht alle zusammenarbeiten, wird es eben eng.
Oh, Hanna, was ist da passiert auf den Sandblasinseln?
Ja, vielleicht einmal ein bisschen Kontext. Die Sambla-Inseln, das sind eine kleine Inselgruppe vor Panama und die sind wirklich so traumhaft schön. Also wenn man sich Karibik-Strand vorstellt, dann stellt man sich die Sambla-Inseln vor und wir sind da auf zwei unterschiedlichen, ja, Inselgruppen unterwegs gewesen, haben zwischendurch nochmal irgendwie ein bisschen eine Überfahrt gehabt und wir wollten gerade von der einen Inselgruppe von den einen kleinen Inseln, die sind wirklich, also keine Ahnung, teilweise 200 mal 200 Meter groß, ne? Wollten wir weiterfahren zur nächsten, wo wir dann über Silvester liegen wollten und Silvester schön unter Karibikpalmen, Strand und mit Schnorcheln verbringen wollten.
Wie man das
Und
so macht.
genau, wir wollten morgens ganz früh aufbrechen und hatten geankert vor einer kleinen Insel und haben. Normalerweise ist es so, dass wir bestimmte Manöver mit der gesamten Crew fahren, aber an dem Morgen wurde sich dafür entschieden, dass wir das nur mit einer kleinen Gruppe machen. Man braucht zum Hieven von dem Anker und von dem Anschmeißen der Maschine braucht man nicht so wahnsinnig viele Menschen. Von daher wollten wir irgendwie diesen Teil halt irgendwie nur mit einer kleinen Gruppe machen, dass die anderen noch ein bisschen länger schlafen können. Und ja, was ist dann passiert? Der Anker wurde gehievt, der Motor angemacht und nach 5 Minuten, der Anker war allerdings schon oben, ist der Motor ausgegangen. Und wir sind dann ganz langsam auf diese Insel wieder zugetrieben, weil wir auflandigen Wind hatten, also auf die Insel drauf und mussten dann relativ schnell die Segel setzen. Und dazu braucht es aber tatsächlich sehr viele Leute. Also pro Segel durchaus schon so 5, 6 Leute. Und jetzt brauchen wir nicht nur ein Segel, um da schnell wegzukommen, sondern mehrere. Und das hatte dann zur Folge, dass einmal schnell so ein Notsignal, was es bei uns an Bord gibt, läutete. Und dann mussten wir alle relativ zügig diese Segel setzen und konnten dann aber wegsegeln von der Insel bis hin zu der nächsten kleineren Insel, wo wir dann die Segel wieder runtergenommen haben, den Anker nochmal haben fallen lassen und dann schauen konnten, dass wir die Maschine reparieren. Da war nur ein Schalter nicht umgelegt. Also das war jetzt nichts Schlimmes, was da passiert ist. Aber es ist halt eine gewisse Ernsthaftigkeit, die da dahinter ist. Wenn du in dem Moment nicht leistest und mit anpackst und funktionierst, dann ist dein Schiff gleich auf der Insel drauf. Und also das war schon eine Situation, da musst du funktionieren und musst da irgendwie mit anpacken und musst da machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie an der Sandbank gekratzt hätten oder so. Da wäre schon auch noch ein bisschen Puffer gewesen. Aber das ist halt einfach eine ganz andere Intensität da. Und da musst du einfach.
Ja, da kommt
halt
schon ein anderes Gefühl auf.
Genau, da musst du einfach leisten. Und da ist die Anspannung da. Und das ist auch ganz spannend, weil die Jugendlichen dann irgendwann checken, in welchen Momenten sind sie jetzt besser still und stellen keine Nachfragen und fragen nicht, aber warum müssen wir jetzt und sonst irgendwas, sondern die haben dann, es dauert schon auch so 2, 3, 4 Wochen, aber die verstehen dann schon auch irgendwann, okay, und jetzt müssen sie einfach mal kurz befolgen und machen, weil das ist eine angespannte Situation und sie können im Nachgang immer noch Fragen stellen, was und wie und warum. Und es gibt andere Situationen, da sollen sie bitte immer fragen. Genau, aber die haben dann auch irgendwann relativ schnell ein Gespür dafür entwickelt, wann ernste Momente sind und sie einfach tatsächlich auch mal das kurz tun müssen, was ihnen gesagt wird.
Ja, du Hanna, das könnte die perfekte Teaser-Überleitung zum zweiten Teil von dieser Mini-Podcast-Duo-Reihe sein. Weil wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann habe ich mir nämlich genau zu diesen Stichworten einfach irgendwelchen Befehlen folgen, Hierarchie, aber trotzdem Mitbestimmung und so, da habe ich mir schon noch ein paar Gedanken zu aufgeschrieben. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir da im zweiten Teil nochmal ausführlich drüber sprechen.
Ja, da wäre ich absolut dabei und man muss ja auch sagen, dass wir jetzt schon hier irgendwie wieder relativ lange miteinander reden, ne? Und dass wir eigentlich ein bisschen uns vorgenommen haben, nicht mehr so zu tun, damit die Folgen auch hörbar bleiben. Von daher würde ich sagen, eignet sich das hier ganz gut, um den Cut zu machen und wir sprechen über Hierarchie und die Beziehung zwischen den Menschen an Bord. Also auch die Beziehung zwischen uns Lehrkräften und den Schülern, die ja doch sehr anders war, sprechen wir vielleicht einfach in der nächsten Folge.
Unbedingt. Und dann habe ich auch noch ein paar konkrete Fragen zu Unterricht und Lernen an Bord. Dann lass es uns doch dabei belassen.
Das klingt ganz wunderbar. Dann würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank, dass ihr euch schon mal die erste Folge angehört habt. Ich freue mich, in einer zweiten Folge mit dir noch mehr über meine Erfahrungen zu sprechen und deine Fragen zu beantworten und euch zu erzählen, wie letzten Endes Lernen und Schule ganz konkret an Bord ausschaut.
Ja, cool. Dann danke auch von mir an alle, die sich unser Zwiegespräch plus Einspieler bis hierhin schon mal angehört haben. Wir hoffen sehr, dass es für euch mindestens so spannend war wie für mich, die ja auch viel Neues gelernt hat. Und dann hören wir uns doch zum zweiten Teil bald wieder.
Genau, bis dahin, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst irgendwas habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram über unsere Webseite oder natürlich könnt ihr uns auch per Mail erreichen. Und ich würde schon mal an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal, hoffentlich ganz bald.
Bye, bye.
Bye, bye.